Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln.
Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Jennewein und ich begrüße euch zu Moving Mindsets, meinem Podcast über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Ich bin Professor und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Führung, Motivation und Change. Meine Mission ist es, Places of Work into Places of Joy and Performance zu entwickeln. Und im Rahmen dieses Podcasts versuche ich euch immer wieder faszinierende Menschen, Modelle und Anekdoten vorzustellen, welche euch hoffentlich neue Denkanstöße liefern werden, aber euch auch immer wieder mal zum Schmunzeln bringen. Denn ohne Lachen lernt es sich so schlecht.
Diese Episode wird präsentiert von der HDI Group.
Herzlich willkommen bei Moving Mindsets. Mein heutiger Gast ist Katharina Lirnsberger. Sie ist eine der erfolgreichsten und bemerkenswertesten Skirennläuferinnen unserer Zeit. Sie hat nicht nur Goldmedaille bei Olympischen Spielen und mehrfach Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften im Slalom, dem Riesenslalom gewonnen. Sie hat auch den Gesamtweltcup gewonnen im Slalom und hat eine unglaubliche Comeback-Saison dieses Jahr hinter sich gebracht. Nachdem sie zwei schwere Jahre hatte, hat sie dieses Jahr Bronze gewonnen im Slalom und ist auch im Gesamtweltcup wieder Zweite geworden. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da bin und ja, heute das eine oder andere vielleicht noch tiefgründiger von mir erzählen kann.
Genau, also ich krieg's gar nicht zusammen, wie viel wo du überall Medaillen gewonnen hast. Ich weiß nur, dass du eine Goldmedaille in der Mannschaft bei Olympia, aber auch eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen hast, dass du zweimal Goldmedaille im Parallelslalom und im Slalom bei der Weltmeisterschaft gewonnen hast und dieses Jahr auch wieder eine Bronzemedaille nach zwei schweren Jahren bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm gewonnen hast. Welche Medaille würdest du denn sagen, ist die dir am wichtigsten oder am bedeutendsten ist?
Ja, ich sag, es ist immer natürlich extrem emotional. Schlussendlich hat jede Medaille ihren Stellenwert nur deshalb, weil eine ganze Geschichte dahinter ist, wie es zu der Medaille gekommen ist. Und ich vergleiche die extrem ungern. Ich sage, jede Medaille soll ihren eigenen Stellenwert haben. Und ich lasse es so gern dabei bleiben, aber ich kann natürlich sagen, dass es sich extrem unglaublich angefühlt hat, wo ich meine erste Goldmedaille bei Olympia gewonnen habe im Team, meine erste Goldmedaille im Einzel bei der Weltmeisterschaft 2021 in Cortina, dann im Slalom drauf, gleich Doppelgold und die dritte Medaille mit Bronze im Riesen dazu. Und da ist extrem viel natürlich auf einmal kommen. Und jetzt, gerade heuer, wenn ich die Bronzemedaille in Saalbach vor der Menge an Publikum, vom Heimpublikum erzielen darf, ich denke, das ist was Einzigartiges und was ganz Besonderes, weil die Chance wirklich vor Heimpublikum das erleben zu dürfen, überhaupt eine Weltmeisterschaft zu fahren und dann da noch eine Medaille zu erzielen und dann vor allem auch das noch mit deinen Leuten zu feiern, die dir so nahe stehen. Und ja, mir zählt das unglaublich viel. Und gerade nach der Corona-Zeit und nach Jahren, wo das nicht mehr selbstverständlich war, ich denke, dann schätzt man das nochmal umso mehr.
Ja, gratuliere. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe es leider noch nie selbst erlebt. Aber ist es dann so, wenn dann Wochen, Monate später, denkst du da ab und zu noch an diesen Lauf und an diese Gefühle dann im Ziel? Oder ist es dann für den Moment vielleicht eine Woche präsent, dann geht's schon wieder weiter und das nächste Ziel motiviert dich oder lenkt dich ab, sodass du die vergangenen Erfolge nur noch im Hinterkopf hast?
Ja, absolut. Also ich habe das Glück gehabt heuer, dass wir doch ein bisschen Pause gehabt haben nach der WM, bevor es wieder mit dem normalen Weltcup-Kalender weitergegangen ist. Das hat mir auch ein bisschen Zeit gegeben, auch zum die Emotionen verarbeiten und auch nochmal zum drüber nachdenken. Und ja, es war ja sehr knapp am Ende, auch mit den Hundertstelsekunden, die auf meiner Seite waren, für die Medaille gereicht haben, wo ich dann oft auch das Gefühl gehabt habe, wow, ja, ich glaube, die Leute, wo ich sie gehört habe, mir anzufeuern, wo ich dann über den letzten Übergang drüber gefahren bin, bis ins Ziel. Und die Momente, die sind da ganz tief in meinem Herzen. Und ich denke, die bleiben auch für die Ewigkeit dort. Und ja, da bin ich extrem dankbar und glücklich auch, dass sie das so erfahren haben dürfen. Und wenn dann gleichzeitig Leute kommen oder ja, auch Freunde, die mir sehr nahe standen und sagen, boah, das war einer der schönsten Tage in ihrem Leben, sozusagen, das geht dann wirklich extrem nah bei mir auch ins Herzen, weil ich sage, sowas berührt mich und es ist wunderschön, wenn man das sozusagen dann gemeinsam erleben darf.
Ja, du inspirierst da draußen tausende Menschen, wenn nicht hunderttausende. Und das ist aber was Schönes, wenn man mit dem, was man an Gabe mitgegeben bekommen hat, auch andere glücklich macht. Vielleicht dazu nochmal, wenn du sagst, du die letzte Kuppe dann in den Zielhang rein, hörst du da die Zuschauer, tragen die dich dann oder versuchst die ja auszublenden, weil du ja abgelenkt bist vor dem nächsten Tor? Ich meine, sowas ist ja nicht ganz leicht. Es sind ja oft Millimeter, die vorm Einfädeln dann den Unterschied machen.
Ja, genau. Also ich sage natürlich, wenn die Leute schon da sind und mich anfeuern, dann will ich das natürlich irgendwo erleben. Und schlussendlich kann ich das nicht aktiv oder passiv wahrnehmen oder ausschalten. Ich sage, das passiert einfach, wo ich dann doch höre, so die letzten Meter vorm Ziel. Ich höre dann irgendwo, es ist eine Menschenmenge da und denke mir dann in meinem Kopf nochmal, also so war es tatsächlich jetzt bei der WM, boah, jetzt hol wirklich nochmal alles aus dir heraus, jetzt halt durch bis zum Schluss, gib nochmal alles. Und das, ja, das spornt mir dann schon nochmal extra an.
Toll, schön beschrieben. Ich zum Beispiel, weil ich gesagt habe, denkst du da oft nur dran? Also ich spiele ja nicht vor 100.000 Leuten, aber ich spiele ab und zu Golf alleine. Und wenn ich nicht einschlafen kann, dann gibt's immer auf so 18-Loch-Runde gibt's immer 2-3 schöne Schläge oder 2-3 schöne Löcher. Dann denke ich mir oft nochmal diese Löcher durch, wie schön der Ball da fliegt, und dann kann ich wunderbar einschlafen. Hast du solche Momente auch, wenn du mal nicht einschlafen kannst, dass du nochmal an so einen Flow oder an so einen Lauf denkst, der dir unglaublich gut gelungen ist?
Ja, ich würde sagen, das ist dann eher das Gefühl, wo es auch in mir hervorruft, weil das Gefühl haben, wow, an dem Lauf, ich weiß noch, es hat sich einfach so leicht angefühlt alles. Es ist einfach alles so von der Hand gegangen. Ich sag gerne, es fühlt sich dann wie Fliegen an. Und in das Gefühl reinzukommen, ich glaube, das ist ein Ziel von jedem Spitzensportler, weil der sozusagen beschriebene Flow-Moment dann auch mit sich bringt, dass es einfach alles auf einer guten Ebene geht und praktisch sich schon fast automatisch anfühlt. Und ich war zum Beispiel extrem nervös, eine Woche vor der WM. Ich weiß nicht warum, es war für mich dann irgendwie so, wow, irgendwo wollte ich, dass alles perfekt funktioniert. Und ich habe dann in Gedanken schon gehabt, ich mag jedes Training jetzt nochmal so bestmöglichst für mich abschließen, dass ich perfekt vorbereitet bin. Und irgendwann bin ich dann in den Moment reingekommen, wo ich das Gefühl gehabt habe, mit dem Wollen geht es dann schlussendlich auch nicht, schlussendlich muss man es passieren lassen. Und das Gefühl von Ruhe, das gibt einem dann irgendwo die Kraft zu sagen, okay, jetzt lasse ich es einfach laufen. Und ich habe mein Bestmögliches dazu beigetragen und jetzt sehen wir, was dabei rauskommt.
Schön. Und so in dem Moment, wo du losgelassen hast, in Anführungszeichen, kam auf einmal die Kraft zurück und die Lockerheit. Es ist ja oft bei Spitzensportlern so, dass das Wollen und das Ergebnis und die Sekunden und die Bestzeiten zu verfolgen oft der sichere Weg in den Abgrund sind. Und wenn man einfach den Sport genießt, die Leidenschaft, die man dafür hat, zulässt, dann kommen die Ergebnisse oft leichter, oder?
Ja, mir hilft extrem einfach auch dann aufs Wesentliche zu mich fokussieren. Also es ist ja nicht meine erste Weltmeisterschaft, mein erstes Großereignis. Die Erfahrung hilft mir natürlich auch, dass ich weiß, okay, was ist in dem Moment extrem wichtig für mich? Und alles andere hat momentan keinen Stellenwert.
Ja, genau, Katharina. Ich weiß nicht, kennst du Rory McIlroy? Das ist ja einer der besten Golfer unserer Zeit.
Genau.
Und deine Geschichte erinnert mich ein bisschen an ihn. Der hat noch länger gewartet auf den nächsten großen Erfolg. Der hat ja über 10 Jahre keinen Major-Titel mehr gewonnen. Und der hat irgendwie mit Anfang 20 schon 3, 4 Major gewonnen gehabt. Hat jeder gesagt, das ist der nächste Tiger Woods. Und dann hat er über 10 Jahre keinen Major mehr gewonnen. Und er hat dann auch mit einem Mentaltrainer gearbeitet. Und was er dann jetzt hat er ja wieder gewonnen vor kurzem. Und was man ihn dann gefragt hat, was war denn anders? Dann hat er gesagt, rather than chasing a result, I went for chasing a feeling. Er ist rausgegangen, hat nicht nach Ergebnissen und nach möglichst wenig Schlägen versucht zu spielen, sondern einfach ein Gefühl versucht zu aktivieren. ein positives, ein glückliches. Und genau das hast du ja gerade beschrieben, oder Katharina?
Genau so. Ja, sagen wir, haben eh auch davor öfter heuer drüber gesprochen, zu sagen, okay, wie komme ich in das Gefühl rein? Wie schaffe ich es, dass ich wirklich nicht mit den Gedanken irgendwie noch an Fragen, ich sage jetzt einmal, mir selber stelle oder die Unsicherheiten. Wie kann ich es einfach wegbringen und sagen, okay, ich will wirklich im entscheidenden Moment mich auf das freuen können.
Ja, ich kann mich noch erinnern an eine unserer Sessions, wo wir auch darüber gesprochen haben, frei und locker zu bleiben. Das will natürlich jede Sportlerin, oder? Und jeder Sportler. Aber ich glaube, damals habe ich doch den Satz gesagt, hey, wenn alle Stricke reißen, denk einfach an das kleine Mädchen, das immer als Schnellste unten im Ziel sein wollte und diesen Sport einfach nur geliebt hat. Und dann hast du mir zurückgeschrieben, ja, das gibt dir Kraft, weil das Mädchen siehst du jetzt vor dir. War das so?
Ja, ich sag, Kind denkt an den Spaß und genau dieses Glücksgefühl ist schlussendlich auch das, was ja, was die kleinen Momente im Leben so lebenswert machen. Und ich denke, auch im Skisport oder auch in meiner Sportart ist es super zu vergleichen, weil ich freue mich. Ich glaube, ich habe mich nach Corona so gefreut, einfach einmal wieder auf den Berg gehen zu dürfen, einfach einmal wieder in den Schnee das zu spüren. Und wenn man die Momente bewusst wahrnimmt, ich sage, das bewusste Gespür, das hilft einem einfach extrem, die Dankbarkeit dann auch sich selber gegenüber zu spüren und auch dem zum Deserleben im jetzigen Zeitpunkt. Und dann ist auch genau richtig so, wie es kommen wird. Wenn der Sieg so sein soll, dann wird das sein. Aber wenn nicht, dann sind es Erfahrungen, die ich mitnehmen darf. Und das ist vielleicht auch das, ja, warum ich auch oft, wenn es nicht gelaufen ist nach einem Rennen, trotzdem im Ziel gewunken haben, weil ich dankbar war, dass ich das Rennen fahren haben dürfen.
Ja, ja. Weil du sagst eben, du bist ja kritisiert worden, oder, in den Medien, weil du, egal wie schlecht es auch lief, immer im Zielraum nochmal gewunken hast. Und das haben einige Journalisten nicht verstanden. Wie kann man denn da winken, wenn man so miserablen Lauf hatte, in Anführungszeichen? Wie stehst du da dazu? Du winkst ja immer noch.
Genau, ich habe es gerade vorhin probiert, auch zum Erklären, zum Sagen, okay, ich bin dankbar trotzdem für die Leute, die da kommen sind. Ich denke, in dem Moment kann ich es nicht ändern. Also ich bin im Ziel, natürlich bin ich nicht immer super happy und ich bin teilweise dann zutiefst traurig auch, muss ich auch dazu sagen, oder? Gerade wenn ich dann Momente für mich allein habe, dann ist oft so, dass Tränen kommen, wenn ich mir denke, boah, das war vielleicht nicht so, wie es mir erwünscht hätte. Aber es waren zum Teil auch sehr schwierige Momente, aber dann, wenn ich im Ziel bin, dann ist das Rennen für mich zwar vielleicht zeitlich vorbei, aber es ist trotzdem so, dass ich mich freue darüber, dass die Leute da sind, dass ich meinen Beruf ausüben darf. In der Perspektive, denke ich, ist es so, sehr wohlberechtigt, wenn ich zumindest ja einfach noch den Fans zuwinken darf und mich erfreuen darf, dass sie mir vielleicht auch trotzdem die Daumen drückt haben und mich trotzdem angefeuert haben.
Genau, jetzt haben wir das auch geklärt, warum du da winkst. Ich konnte es gut nachvollziehen. Andere Frage, eben du hast vorher das Kind erwähnt, dieses Kind in dir. Und ich weiß, dass da viele Eltern da draußen gibt, die Kinder haben, die ähnlich talentiert sind wie du und nur die wenigsten schaffen es dann. Und du bist ja schon früh ins Skigymnasium gegangen oder in Stams in Österreich. Das ist eine tolle Institution, hört man zumindest von außen, wo talentierte Kinder eben gerade fürs Skifahren vorbereitet werden.
In die Skihauptschule auch davor, also es war ein langes Internatsleben, oder? Zum Leid meiner Eltern als Einzelkind war das damals nicht so leicht, die Tochter doch schon mit, ja, was war ich, 12 Jahren, sage ich jetzt einmal, da ins Internat zu gehen. Und es war dann so der Punkt, das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, war noch sehr jung da. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, ich mache jetzt was wirklich nur aus dem Skifahren zulieb. Also ich habe das erste Mal im Leben mir die Entscheidung oder beziehungsweise die Frage stellen müssen, wie wichtig ist mir das Skifahren eigentlich? Weil jetzt heißt, ich wechsle die Schule dem Skifahren zuliebe.
Und Katharina, jetzt bist du dann mit 12 Jahren schon ins Internat gegangen und hast dann das Skigymnasium gemacht. Gab es da auch Phasen, wo du gesagt hast, hey, ich möchte da einfach ein junges Mädchen sein und ich möchte irgendwie mit meinen Freundinnen nahe einfach am Abend mal weggehen und nicht ständig trainieren und Kondition und dieser Druck, Wurde das manchmal auch zu viel oder hast du dort durchgezogen und hast immer eigentlich einen straighten Weg zur Spitze gehabt?
Ja, schwierig zu sagen, aber ich habe es eigentlich gar nicht so als Druck empfunden. Also, wenn viele gesagt haben, boah, wir müssen auf so viel verzichten, irgendwo war das für mich nicht unbedingt Verzicht, weil ich habe ja das machen dürfen, was ich so gern tue. Und ich habe vielleicht auch vieles nicht erlebt, wie sie es andere erlebt haben, gerade in der Jugendzeit. Aber ich denke mal, gerade jetzt, wie viel ich auch durch meinen Weg und durch meine Laufbahn da erleben haben dürfen. Ich habe Erfahrungen machen dürfen, die ich sonst nie machen hätte können. Und egal, ob man dann ja so weit kommt wie ich oder auch zu einem früheren Zeitpunkt die Karriere beendet. Ich höre so viele, die sagen, durch den Sport, sie haben so viel dabei lernen können. Sei es Willensstärke, sei es das Durchhaltevermögen und wirklich die Disziplin, dass sie auch im späteren Berufsleben dann wieder brauchen haben können. Und ich denke, da ist schon der Sport auch eine super Möglichkeit, um sich im Kindesalter und auch im Jugendalter sich entwickeln zu können.
Und darf ich fragen, ich meine, du hast ja da wahrscheinlich viele Kollegen und Kolleginnen auch gesehen in dem Sportgymnasium und nur die wenigsten haben es geschafft. Gibt's da irgendwas, wer schafft's denn dann aus so einem Sportgymnasium in die Weltspitze?
Ich denke, es braucht natürlich schon eine extrem gute Einstellung, wirklich eine Willenskraft, man muss es wollen. Also wirklich auch, ich denke, es kommt immer irgendwann raus, wenn die Motivation nicht von innen, sondern vom Außen kommt, wird es immer irgendwann zu spüren sein, auf deinem Weg, dass du vielleicht an der falschen Stelle bist oder du dir vielleicht nochmal Gedanken drüber machst, ist das wirklich das, was ich persönlich will? Und ich denke, das Leben, das zeigt einem dann auch im Laufe der Zeit auch durch gewisse Umstände, ja, der Weg passt oder boah, muss man vielleicht das eine oder andere nochmal überdenken. Und ja, ich bin mit der Einstellung eigentlich immer recht gut gefahren und kann nur für mich sagen, dass es für mich definitiv der richtige Weg war. Also ich hätte jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, boah, das oder das wäre dann nochmal zur Sache gestanden, wo ich jetzt vielleicht, natürlich habe ich mir oft Gedanken gemacht und gesagt, will ich jetzt schon irgendwie so viel Zeit und alles in das investieren? Aber ich habe es eigentlich immer mit Ja beantworten können von mir selber raus und nicht, weil das jetzt irgendwer gesagt hat, boah, du musst trainieren oder du solltest oder das. Ich denke, sobald solche Fragen aufkommen, muss man sich eigentlich schon überdenken und sagen, weiß nicht, ist das Richtige? Will ich vielleicht meine Zeit mit was anderes investieren?
Genau, und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Metapher, die du da verwendest, weil, ich meine, du bist Spitzensportlerin und du sagst, hey, es klappt nur, wenn du das wirklich tief in dir drin willst. Und oft werden wir dann eben vielleicht als Kinder von Eltern oder von irgendwelchen Trainern in was reingedrückt, wo wir eigentlich gar nicht rein wollen. Oder als später dann als Mitarbeitende in einer Organisation von der Chefin oder vom Chef in irgendwas reingedrückt, in ein Projekt, in eine Initiative, in einer Position, die wir eigentlich innerlich nicht fühlen und dann irgendwo nach einer gewissen Zeit merken, es ist nur noch eine Qual, es ist nur noch anstrengend und die Leistung ist eben dann halt mittelmäßig. Und darum ist das, glaube ich, ganz wichtig, oder? Du kannst nur irgendwo gut sein, wirklich gut sein, wenn du es wirklich in dir drin willst. Und dann kommen auch die Ergebnisse.
Genau.
Jetzt vielen Dank für das, für den Ausflug in die Kindheit. Lass uns doch nochmal drüber sprechen, über deine Krise auch. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was du in frühen Jahren schon erleben durftest oder musstest, Katharina. Du warst ja auch gehypt wie Rory McIlroy. Du warst die neue Michaela Schiffrin, haben es alle gesagt. Du hast zwei Weltmeistermedaillen im Einzelwettbewerb gehabt. Ich glaube, du warst 24 gerade oder 22.
Also ich glaube, vielleicht das noch zu korrigieren, auf dem Weg dahin, auch bis zu den Weltmeisterschaftstiteln, war es auch nicht immer leicht, oder? Auch da habe ich meine Hürden zum Überwinden gehabt. Auch da waren es oft Stolpersteine und richtig große Felsbrocken, die dann überklimmen haben dürfen können müssen. Aber ich habe trotzdem jede Herausforderung angenommen. Und damals, wo ich dann die Medaillen gewonnen habe, 2021, da war wirklich ein Punkt, wo wir gemerkt haben, wow, cool, es funktioniert. Wir haben ein Team, wo wir wirklich gemeinsam uns nach vorne entwickeln können. Und das ist wunderschön. Und was dann wirklich eine Schwierigkeit auch war nach nach der super erfolgreichen Saison war ein kompletter Teamwechsel. Das heißt, es war kein einziges Betreuungsmitglied eigentlich gleich wie davor. Und ja, für nicht nur für mich als Athletin, auch für uns als Team, ich spreche jetzt da auch für mehrere Athletinnen, glaube ich, für uns war das extrem einschneidend, weil wir gespürt haben, wow, es ist einfach, es braucht Zeit, um was funktioniert hat, komplett wieder neu aufzubauen. Und das war eine massive Herausforderung. Es hat sich dann auch widerspiegelt, auch in den Ergebnissen am Anfang. Es hat einfach, ich habe viele Interviews gegeben, wo es darum gegangen ist, ja, warum funktioniert es nicht, warum geht es nicht. Man hat dann wirklich vieles hinterfragt. Also sprich, der Grundsatz Never Change a Winning Team hat sich bei uns absolut nicht bestätigt. Und wo dann die Ergebnisse immer weiter in eine negative Richtung gelaufen sind, da hat es auf einmal angefangen, dass man natürlich auch gehandelt hat. Und da war die vorletzte Saison, muss ich sagen, praktisch die erste Saison wieder, wo es so auf den ersten Step wieder gegangen ist, wo man wieder Struktur reinbringen hat können. Und auch die letzte Saison, oder? Die war jetzt wirklich schon wieder so, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, cool, gemeinsam, wir wissen, an was wir arbeiten, wir kennen uns, wir haben das Vertrauen. Und ich denke, das ist extrem entscheidend. Und man sieht es bei jedem Team, es braucht ein gewisses Grundvertrauen. Das Vertrauen muss da sein. Und wenn das gegeben ist, dann kann man auch die Ziele erarbeiten, dann kann man gemeinsam in eine Richtung gehen. Und schlussendlich sage ich es immer, ist immer das, was das Gewinnen auch so schön macht, wenn man weiß, wie ist der Weg entstanden und wenn man aber auch Ziele gemeinsam erreichen kann.
Ja, also ich merke richtig, wie du da emotional wirst, wenn du über diese Phase sprichst, wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, okay, es lief nicht von Anfang an, du hast da viele kleine Puzzleteile haben auf einmal zusammengepasst und auf einmal kamen die Medaillen und dieser Gesamtweltcup-Sieg und es lief einfach und dann wurde von heute auf morgen sozusagen das Team verändert, die Puzzleteile, die vorher zusammengepasst haben, waren auf einmal neue Puzzleteile und schon stimmen die Ergebnisse nicht mehr und dann bist man in einer Abwärtsspirale und dann braucht man eben wieder genau das Gleiche, diese Geduld, um wieder diese Stücke zusammenzusetzen, die kleinen Dinge wieder zu konsolidieren, die funktionieren, die nicht funktionieren, rauszunehmen. Und dann hast du ja wieder zurückgekämpft und dieses Jahr unglaubliche Comeback-Saison hingelegt. Und du hast dann am Ende dieser Saison geschrieben, diese Saison erinnert uns, dass das Leben immer gewinnt, über Zweifel, Dunkelheit und Rückschläge. Das klingt ja fast ein bisschen philosophisch. Vielleicht ein paar Hintergründe zu dem Satz sagen, was du genau da meinst und was sie dazu bewegt hat, den zu schreiben.
Ja, ich sag, das ist das, was ich sage, schlussendlich Erfolg kann nicht immer nur mit dem gemessen werden, dass ich ganz oben stehe, sondern eben genau mit dem, zum sagen, wie komme ich aus speziellen Rückschlägen wieder hinaus und wie kann ich auch stärker werden? Also wie schaffe ich es dann wieder? Und ja, es war definitiv die Frage, habe ich mir auch selber gestellt, schaffe ich es überhaupt nochmal auch mit einem Schritt zum sagen, okay, ich will wieder das Bestmöglichste aus mir herausholen und da natürlich zum sagen, okay, ich habe beide Seiten kennenlernen können, also das ist sicher mein Vorteil jetzt, oder? Ich habe sowohl die Schattenseite als auch das Licht kennengelernt und ja, schlussendlich heißt es, die Liebe ist stärker wie der Tod und ja, auf der Basis kann ich das nur völlig nachvollziehen.
Tätigen. Und darf ich fragen, jetzt in die neue Saison gehen, was sind deine Ziele und wie führst du dich auch selbst jetzt? Also ich meine, ich weiß, du machst wahnsinnig viel für deine Athletik und für deine mentale Stärke, für deine skifahrerische Stärke. Also was sind die Ziele für die neue Saison und wie führst du dich jetzt selbst und wie bereitest du dich auf die neue Saison vor?
Ja, also vielleicht mal abschließen, da wo das Zitat auch war natürlich auch gerade Ende Saison, also sprich, ich habe ganz knapp wo es um die Kristallkugel gegangen ist, bin ich Zweite geworden. Ich sage eigentlich, mein Papa hat gleich nach dem Rennen gesagt, boah, du hast den zweiten Platz gewonnen und nicht verloren, weil das ist eine mega Leistung, die ich jetzt heuer erzielen haben können. Also das Ziel war absolut, da jetzt mich wieder auf die Konstanz zu etablieren und ich denke, das habe ich auch absolut erreicht. Was sicher jetzt für die neue Saison das Ziel ist, wirklich nochmal die Top-Resultate zum Schaffen, zum sagen, okay, ich gewinne wieder ein Rennen, ich schaff's, zum da wirklich wieder absolut zwei Läufe am Stück auf voller Stabilität zu fahren. Das war heuer noch ein bisschen auf und ab, was ich dann aber, die Konstanz war voll da, ich bin jedes Rennen praktisch, im Slalom unter die Top 10 gefahren und ich denke, von der Stabilität, ich sage immer, die braucht's, damit dann herausragende Leistungen passieren können. Und gerade wenn ich auf Olympiablick nächstes Jahr in Cortina, muss ich glaube nicht lang drum herum reden, was die Ziele sind. Ganz klar. Und da wäre natürlich ein Traum, oder? Ich sage, Einzelgoldmedaille ist natürlich das, ist ein großer Traum von mir bei Olympia. Genauso wie ich sage, da auch einfach in beiden Rennen, dass ich da das Beste aus mir herausholen kann, oder? Schlussendlich will ich auch gar nicht so viele Ergebnisse im Mund nennen, weil ich sage, es geht darum, dass ich persönlich meine beste Leistung bringe.
Genau, du musst also irgendwie eben the master within, oder? Dass du für dich sagst, ich habe alles gegeben, ich war die beste Version meiner selbst und wenn dann andere noch besser sind, okay, dann ist es so, aber du kannst dir nichts vorwerfen. Und damit du die beste Version deiner selbst wirst, Katharina, kannst du uns vielleicht mal einen klassischen Trainingstag schildern? Also ich weiß, du stehst dann oft um 5 in der Früh auf und du bist dann schon um 6 am Berg, die Gondel wird extra für euch sozusagen angeschaltet. Mir wäre das schon alles wahnsinnig kalt und oft zieht's dann auch und es ist wahnsinnig unwirtlich, oder? Aber wie ist das so für dich? Freust du dich dann, wenn du da der Erste am Berg bist und wie lang geht dann so eine Trainingseinheit und macht man dann noch Kondi, sodass unsere Hörer mal verstehen, was eigentlich so eine Skirennläuferin macht, neben den 2 Minuten, wo es einen Berg runterrast, was im Wahnsinn ist.
Das ist vielleicht auch das, warum ich Skifahren so sehr liebe, weil es eine extreme abwechslungsreiche Sportart ist. Also das heißt, ein Trainingsalltag ist eigentlich nie gleich wie der nächste. Es sind extrem Unterschiede, ob wir jetzt gerade ein Training im Winter hernehmen oder im Sommer ein Konditionstraining. Also wenn ich jetzt auf Skitraining gehe, im Frühjahr zum Beispiel, ja, das sind oft extreme Uhrzeiten, teilweise 4 Uhr Tagwache, dann aber mit dem Bus muss man zuerst mal, ja, auf der mal eine halbe Stunde fährt man hoch und je nachdem, wo man sich dann befindet, ob überhaupt der Gondelbahn eingeschaltet ist oder ob man sogar mit Skidu auf dem Gletscher muss, damit man die Trainingsläufe absolvieren kann. Und gerade wenn ich nochmal zurückgehe auf den Trainingsalltag, wie er ausschaut, also man ist dann relativ früh fertig vom Berg, macht die Trainingsläufe, fährt runter, mit dem Bus, dann, ja, meistens gibt es
dann
mal
11 Uhr, oder wie viel ist es dann?
Ja, genau, so um die 11 Uhr, dann heißt es vielleicht nochmal kurz hinlegen, bevor es am Mittagessen gibt. Und dann geht es aber weiter am Nachmittag auch mit, je nachdem, ist Ausdauer am Programm oder was für Inhalte stehen am Programm, dann natürlich Physiotherapie, Videoanalysen und ja, sich einfach wieder auf den neuen Tag vorzubereiten. Natürlich auch analysieren und schauen, was kann ich besser machen vom heutigen Tag auf morgen hin.
Ja, und dann gibt's ja so ein paar Stimmen, die sagen, du bist eine sture Athletin. und du hast genaue Vorstellungen, wie das Training sein muss oder wie der Ablauf sein muss. Ist das so? Und wenn ja, warum bist du da ein bisschen stur oder ein bisschen, sag mal, überzeugt von dem, wie das laufen hat? Oder stimmt es gar nicht?
Also wenn stur bedeutet, dass ich sehr geradlinig und zielorientiert bin, dann muss ich sagen, ja, dann bin ich vielleicht dementsprechend in die Schiene einzuteilen, weil ich einfach auf meinen Weg sehr konsequent gehen will. Und dementsprechend braucht es natürlich auch eine gewisse Disziplin, dass man das auch so durchzieht. Und ich sage schlussendlich, hilft es mir dann natürlich auch, dass ich einfach dann, wenn ein Plan ist, den auch so umsetzen kann. Und irgendwo habe ich gelernt, über die Jahre die Verantwortung auch zu übernehmen. Das ist irgendwo eine gewisse Eigenverantwortung, die ich dann mit mir bringe. Und dennoch sage ich, bin ich sehr dankbar, weil ich sage, schlussendlich heißt diese Art von Zielorientiertheit ist für mich auch, was hilft mir weiter? Mir hilft es extrem zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg mit den Leuten, die mir da weiterhelfen können, die mich da unterstützen. Und gerade wenn es auch um ja, um Kritik geht, die ja sehr wertvoll ist, dass man die einbringen kann, dass man da wieder daraus lernen kann. Also so das Feedback, was man kriegt als Athletin, natürlich sehr oft am Hang, oder? Zum Sagen, okay, was kann ich verbessern? Wie kann ich es verbessern? Und ich denke, da bin ich schon sicher Athletin, die in der Hinsicht viel fordert. Ja, und natürlich auch gern habe, mit Leuten zum Arbeiten, die da das respektieren, dass sie vielleicht auch das eine oder andere mehr wissen will. Zum Sagen, warum tue ich das? Das muss ja einen Sinn machen für mich, weil erst dann, sage ich, bin ich auch bereit, das so und so umzusetzen.
Ja, dann würdest du sagen, du bist halt sehr motiviert und ambitioniert und du bist halt eine reflektierte Athletin, die will, was sie besser machen kann und dann, wenn sie eine Überzeugung hat, wie sie besser werden kann, dass sie das dann eben auch anwenden kann. Und du bist ja dann doch auch abhängig vom Team und von den Trainern und manchmal kommt es dann halt, dass du sagst, ich würde gerne aber ein bisschen anders trainieren.
Naja, ich sag da, warum will ich anders trainieren, oder? Schlussendlich denke ich, es geht um Kommunikation. Es geht darum, zum Ansprechen und sagen, ich fühle mich vielleicht nicht wohl mit der und der Übung. Können wir das vielleicht diskutieren, oder? Warum willst du überhaupt, dass ich die Übung mache? Was, du hast da ja sicher hoffentlich Gedanken dabei gemacht. Was siehst du dahinter? Und ich denke, es ist extrem schwierig bei mir, wenn einfach eine Person sehr autoritär mir was überstülpen will. Also ich bin sicher diejenige, wo dann nachfragt und sagt, okay, warum willst du das haben? Und wenn sie mir dann eine klare Begründung geben kann, dann ist ja alles gut, aber dann verstehe ich so und dann werde ich so genauso umsetzen.
Ja, und so soll es ja auch im Alltag sein, so soll es auch in unseren Büros sein, dass man eine gute Diskussionskultur hat und eben die beste Lösung fürs Team findet und eben auch mitdenkende Athletinnen und Mitarbeitende hat. Ja.
Ja, ich denke, es ist ja dann allen geholfen, oder? Schlussendlich haben wir ja alle das gleiche Ziel. Und die Frage ist nur, es führen viele Wege nach Rom oft. Und die, was aber gemeinsam an einem Strang ziehen, die sollten wissen, in welche Richtung das es geht.
Super, du, Katharina, jetzt pass auf, jetzt musst du uns nochmal helfen. Es ist ja wahnsinnige nervliche Anspannung. Ja, ich stelle mir das vor, du stehst da im Starthaus, hast Bestzeit im ersten Lauf oder bist nur Zehnte nach dem ersten Lauf und musst jetzt nach vorne kommen oder musst deinen Vorsprung verteidigen, je nachdem, wie es ist. In jedem Fall hast du da 50 Sekunden vor dir. Plus, minus, und du hast da irgendwie einen Kurs, das ist ein Slalomwald, wo jedes Millimeter den Unterschied macht zwischen Ausscheiden und schnelle Linie. Wie kriegst du da deine Gedanken sortiert, dass du eben nicht nervös wirst, dass du cool bleibst und eben diesen viel besagten Flow aktivieren kannst? Hast du da Rituale? Hast du da irgendwelche Tipps, wie du die Nervosität abschaltest und dann eher einen Boost zünden kannst?
Ja, es ist natürlich sicher die Erfahrung auch. Rituale entwickeln sich, indem man sie wiederholt und immer öfter macht. Und irgendwo gibt es einem dann auch die Sicherheit, dass man am Renntag dann genau weiß, okay, das habe ich immer so gemacht. Und da weiß ich an dem Punkt, wenn ich meine Aufwärmübungen mache, ich habe genau noch eine Viertelstunde Zeit, bis es losgeht. Und ich weiß genau jetzt, was die nächsten Schritte zum Tun sind. Ich kann mich immer auf die nächstmögliche Aufgabe konzentrieren. Also wenn ich am Start stehe, weiß ich genau, was ich vor mir habe. Ich habe den Lauf schon oft durchgegangen, auch im Kopf, und weiß genau, okay, was wird mich erwarten? Also es ist nichts mehr Neues in dem Sinne, oder es kann mich nichts aus der Ruhe bringen, weil irgendwo ich kenn die Aufgabenstellung, und die Sicherheit, die hilft einem natürlich auch mal zur Ruhe zu kommen. Und dann geht es natürlich eben darum, wie wir am Anfang vom Podcast schon drüber gesprochen haben, in die Freude zu kommen und sagen, wow, cool, ich habe die Chance. Ich habe die Chance, jetzt das beste Rennen meines Lebens zu fahren. Also ich freue mich drauf und ich werde jetzt einfach alles dafür geben, um das Beste aus mir herauszuholen. Und mit der Haltung, ja, glaube ich, würde ich kaum jemand finden, der nicht auch sagt, wow, cool, ich bin so gespannt, was jetzt auf mich zukommen wird. Diese Neugierde dann auch. Und ja, irgendwo diese Begeisterung, die hilft einem dann sehr.
Okay, da sagst du also einerseits, die Erfahrung hilft natürlich, andererseits hast du deine festen Abläufe, die dir gewisse Sicherheit geben, da sagst du, nichts passieren, was unerwartet ist. Gleichzeitig imaginierst du ja den Kurs oder jedes Tor, gehst du ja da mehrmals im Kopf durch, jede Unebenheit, jeden Huckel. Und da siehst du richtig dich durch den Stangenwald fahren. Ist das das, was du da magst beim Imaginieren oder was macht man da?
Ja, es geht vor allem darum, dass man den Lauf ganz genau im Kopf hat. Also mittlerweile kann ich drüber lachen. Damals war man nur zum Lachen, als ich beim ersten Tor vorbeigefahren bin und gemeint haben, ja, dann fängt eigentlich ja schon das zweite Tor an. Ich hab mich so auf die erste Torstange konzentriert damals. Das war in Maribor, es war 2019, ein Rennen vor der WM. Und ich habe nach dem ersten Lauf ist mein Rücken eingefahren und ich habe mir gedacht, boah, ich habe solche Schmerzen, aber ich werde das schon irgendwie durchstehen und habe mir einfach immer gedacht, nur aufs erste Tor fokussieren, nur das erste Tor und jetzt alles ausblenden, nur das erste Tor und dann war es blöderweise das zweite Tor. Dann bin ich vorbeigefahren und zum Teil haben sie nicht einmal die TV-Kommentatoren mitgekriegt. Aber ja, die Story hat so eine Geschichte und ich sage schlussendlich, mittlerweile kann ich drüber lachen, aber natürlich, das sind so Momente in der Karriere, wo man sich am liebsten im Boden eingreift und trotzdem lernt man draus. Und ich sage, umso wichtiger, es soll nicht irgendwie ein krampfhaftes Denken sein. Es soll sich leicht anfühlen und trotzdem geht es darum, dass ich weiß, okay, ich habe das im Kopf, ich weiß, was mir zukommt und jetzt lass es einfach passieren.
Okay. Und dann Rituale. Erzähl mir mal ganz kurz, ich weiß, du hast ein, zwei Rituale, also du klopfst da auf die Brust und dann erzähl mal den Hörern, was du da genau machst.
Genau, das Aufwärmprogramm ist natürlich ein ganz großer Teil, weil das vor jedem Lauf so passiert. Und ja, ich habe da meine Übungen, die ich einfach immer mache. Und dann je näher es dem Start herangeht, desto öfter natürlich gehe ich den Lauf nochmal im Kopf durch. Dann wird mir mein Servicemann in die Ski klopfen. Und dann, wenn es Richtung Start geht, werde ich nochmal gut ausatmen. Einfach auch einfach zur Ruhe kommen mit dem Atem. Dann wirklich auf die Brust klopfen und ja, wenn ich die Stöcke übers Start geht, stell und dann nochmal die Ski, also mit den Ski zusammenklopfen, also die kommen dann so bam, bam, dann richte ich mir die Brille nochmal zurecht und dann weiß ich für mich, so, jetzt geht's los.
Schön, schön. Also, ab jetzt, wenn wir die im Starthaus sehen, wissen wir, dass da ist sein System, das ist nichts zufällig. Da gibt es immer Brustklopfen, dann links aufklopfen mit die Ski, dann rechts aufklopfen, oder? Und dann Brille richten und los geht's.
Wenn ich die goldige Brille sehe, wo ich selber aber nicht mehr zurecht drücke, dann denke ich mir, das ist ein Glücksbringer, der ich auch immer dabei habe.
Du, Katharina, wir kommen schon zum Schluss langsam. Ich würde gerne auch mit dir die Klassiker bei Moving Mindsets durchdeklinieren und dich vielleicht zu Beginn mal fragen, gibt es irgendeine Audience, also irgendeine Gruppe von Menschen, die du inspirieren willst und mit einem kleinen Pep-Talk und was würdest du denen sagen?
Ja, für mich haben speziell Kinder einen sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach sehe, wie schön es ist, wenn man leuchtende Kinderaugen sieht, wenn man die begeistern kann für was und gilt natürlich für Erwachsene genauso, aber bei mir ist so der Slogan Believe, Fly, Achieve. Also ich habe das so, es ist irgendwo entstanden jetzt im Laufe der Jahre für mich, weil ich das Gefühl gehabt habe, die drei Begriffe, die helfen mir.
Believe, Fly, Achieve, oder? Katharina nochmal.
Genau, Believe, Fly, Achieve. Also da geht es darum, Believe bedeutet, ich glaube an was. Also ich sage immer, egal ob das jetzt mich als Skifahrerin betrifft oder irgendjemand, der vielleicht Medizin studieren will oder was auch immer, sagt, Belief bedeutet einfach, ich glaube dran, dass ich erstens einmal, dass ich Stärken habe und dass ich auch schaffen kann, was ich mir vornehme und irgendwo auch Ziele habe, die ich erreichen will. Aber es geht auch darum, einfach das Vertrauen zu haben in mich selber, ins Leben allgemein und natürlich auch in den Weg, den ich so gehen will. Und dazu braucht es einfach auch eine Leichtigkeit. Und das ist das, was Sie auch vorhin schon beschrieben haben, sie alles leicht anfühlt. So der Flow, das vom Fliegen, das bedeutet das Fly. Also lass es geschehen. Also sprich, geh deinen Weg einfach. Mach's und wirklich folg deinem Herzen sozusagen. Und Dennoch ist extrem wichtig, auch wenn du das tust, dass du die Momente in deinem Leben erkennst, wo dir das Leben einfach die Chancen gibt. Also ich sag, ich bin extrem privilegiert vielleicht auch, weil ich das tun darf, was ich lieb. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch irgendwo Chancen in seinem Leben hat, die er erkennen soll und die er auch nutzen soll. Also wenn sich eine Chance bietet und mir das wichtig ist, dann hab den Mut. Also sei mutig und mach's einfach. Bleib dran, auch wenn Stolpersteine sind. Geh drüber und denk so. Die drei Worte, das Believe, Fly, Achieve, das begleitet mir eigentlich durch jeden Tag.
Toll, toll. Also mich hast du jetzt motiviert. Ich werd das auch gleich meinen Kindern vorspielen. Die sind 6, 9 und 12. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll für junge Menschen.
Ja, ich habe dann noch zwei Symbole dazu, weil ich sage, irgendwo gerade Kinder können sich mit Symbolen oft mehr vorstellen als wie mit Wörtern. Und für mich ist das Symbol von der Feder und dem Stern der ausschlaggebend. Und ist auch auf vielen Utensilien bei mir zu finden, weil ich sage, die Feder ist so das Potenzial. Jeder hat irgendwelche Potenziale in sich. Ich habe mein Potenzial in mir. Und der Stern ist so, ja, die Zielorientierung, die schlussendlich das, wo ich hin will. Und ja, irgendwo schließt sich dann der Kreis.
Ja, unsere Hörer können es leider nicht sehen, aber du sitzt jetzt hier vor der goldenen Feder und oben drüber steht eben Believe, Fly, Achieve. Wir machen jetzt bald einmal einen Videopodcast und dann sieht man eben das genau. Von daher passt dieser Pep-Talk perfekt auch zu deinem Hintergrundbild.
Genau, mein Wandtattoo.
Dein Wandtattoo, genau. Du, Katharina, und die zweite Besonderheit in unserem Podcast, wir haben diese Triple-H-Methode, um eben unsere Gäste noch besser und auch menschlicher noch spürbar zu machen. Da geht's darum, was ist deine Heldin oder dein Held, Hero, in deinem Leben bisher? Was war die größte Hardship in deinem Leben, die größte Trauer? Aber auch, was war das größte Highlight, der Höhepunkt in deinem bisherigen Leben? Möchtest du uns das vielleicht mitgeben? Was würdest du uns dazu sagen? Wer war deine Heldin oder dein Held?
Ja, ich denke als Heldin, dass ich ganz viele Helden um mich herum hatte. Also es hat eigentlich angefangen bei der Geburt meiner Eltern, die für mich da waren, die mir Zuneigung, die mir Nähe geschenkt haben und auch im späteren Umfeld, sei es meine Großeltern, sei es dann die Lehrerinnen, die Trainerinnen und schlussendlich viele Leute in meinem Umfeld, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und da bin ich extrem vielen Leuten unglaublich dankbar. Also ich habe sehr viel lernen dürfen von ihnen und schlussendlich denke ich, sollte man aber auch die nicht vergessen, die eben für Leute da sind, gerade zu Zeiten, wo sie es schwierig haben. Also die 24/7 irgendwo in verschiedenen Strukturen drin sind, wo sie einfach versuchen, Leuten zu helfen, Leute dem anderen auch was Gutes tun. Und ich sage immer, wenn es dem anderen gut tut, dann ja, geht es auch mir gut. Oft einmal ist es so. Schlussendlich muss es mir gut gehen, damit es dem anderen gut gehen kann. Aber ich sage, die Wechselwirkung, die widerspiegelt sich. Und ich denke, wenn jeder so denkt, dann haben wir eine sehr schöne Welt.
Also dann sind für dich ja Helden und Heldinnen die helfen, anderen ein besseres Leben zu ermöglichen, andere zu unterstützen. Das sind bei dir natürlich viele Trainer, deine Eltern, deine Großeltern gewesen, aber es sind auch im Alltag die Ärzte, die Ärztinnen, die Pfleger, die Pflegerinnen.
Genau.
Highlight? Was war das bisher größte Highlight in deinem Leben?
Ja, Highlight habe ich sehr viele. Also ich würde sagen, natürlich, wenn ich jetzt eins herausnehme, boah, schwierig, aber wahrscheinlich war das Highlight das, wo ich wirklich meine erste Goldmedaille im Slalom bei der Weltmeisterschaft erreicht habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, boah, ich hab was erträumt und habe das dann auch wirklich wahr werden lassen. Also ich habe dran geglaubt und es ist wahr geworden und das war so der erste große Erfolg für mich, wo ich das Gefühl gehabt habe, wow.
Das hat sich alles ausgezahlt, oder? Ich bin ganz oben. Ja, ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn du drüber sprichst. Ich kann mir vorstellen, das löst auch bei dir was aus, oder?
Diese ja, Gedanken. Absolut.
Gut, letzte Frage. Hardship. Was war die größte Trauer bis jetzt?
Ja, Trauer sind natürlich, wo meine Oma heuer gestorben ist. Ich würde sagen, das war sehr schwierig für mich, aber auch mein Opa, der schon verstorben ist. Und ich gehe vielleicht noch weiter in die Kindheit zurück. Damals kann ich mich erinnern, boah, ich habe extrem Ohrenschmerzen gehabt, so als dreijähriges Kind. Es war kaum auszuhalten. Also meine Mutter wollte damals keine Operation machen und hat gesagt, boah, sie mit Hilfe vom HNO-Arzt hat sie halt geschaut, was gibt's für Möglichkeiten, was kann man machen. Das war dann sehr interessant, weil sie im Frühjahr zu dem HNO-Arzt gekommen ist und der gesagt hat, ja, so nach dem Motto, wo war sie denn jetzt der ganze Winter? Also sprich, ist sie jetzt zum anderen Arzt gegangen oder warum kommt sie genau jetzt wieder? Es war so eine lange Pause. Und dann hat sie überlegt, ja, was sie eigentlich gemacht hat. Und tatsächlich war sie dann mit mir immer am Skifahren. Und der Druckausgleich, der hat scheinbar meinen Ohren gut getan. Und sozusagen war das dann extrem hilfreich, natürlich auch für meinen späteren Skisport. Aber damals kann ich mich erinnern, also die Schmerzen waren schon sehr schlimm, speziell in den Nächten. Und ja, ich glaube, jeder, wo Kinder hat, da kann ich zwar noch nicht mitreden, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass es als Elternteil nicht leicht anzusehen ist, wenn das Kind einfach nur noch schreit vor Schmerzen. Und ich habe mir genauso gefühlt, dass ich mir gedacht habe, boah, könnte man nur irgendjemand helfen, bitte. Und ja, das war damals schon ein sehr prägender Moment, der ich heute noch im Kopf habe.
Wow, wow, dass das bis heute warst, so, was du damals für Schmerzen als 3-4-Jährige hattest, das müsste schon gewaltige Schmerzen gewesen sei und gleichzeitig deine Mama eine Heldin, oder, die dann mit dir immer Skifahren gegangen ist und die dich intuitiv mit auf den Berg genommen hast, weil du dann immer geschrien hast, der Druckausgleich dir so gut getan hat. Vielleicht war das auch ein Zeichen Gottes, oder? Dass das
ja.
Ist auf dem Berg.
Es ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich dann neben den Ski auch ein Snowboard gekriegt, weil sie eigentlich gemeint hat, ja, ich soll doch beides lernen. Und nach dem dritten Tag hat man mir das Snowboard gestohlen und seitdem bin ich nicht mehr auf dem Snowboard gestanden. Also es war vielleicht auch eine Fügung Gottes, dass ich ja, mit den Ski weitergemacht habe und ich würde sagen, das war eine sehr gute Entscheidung.
Mega, mega, Katharina. Ich glaube, das ist ein toller Abschluss für unseren Podcast. Ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden es ähnlich spannend. Alles Gute für die neue Saison und ich wünsche dir von Herzen die Goldmedaille.
Herzlichen Dank und ja, wenn ihr den einen oder anderen auch nur ein bisschen inspirieren haben können oder ihm ein Lächeln schenken haben können, dann freut es mich schon. Dankeschön.
Die Takeaways.
Ja, wir kommen schon zum Schluss. Ich hoffe, ihr fandet den Podcast spannend mit Katharina Lionsberger. Mir fiel auf, wie sie da aus der Krise zurückkam. Sie war doch 2 Jahre in einem tiefen Tal und hat dann sehr verbissen versucht, wieder an die Weltspitze zu kommen. Und erst als sie losließ, erst als sie wieder das junge Mädchen in sich entdeckt hat, die einfach nur Freude am Skifahren hat, dann kam sie wieder in den Flow und dann kam sie ja wieder an die Weltspitze zurück. Das erinnert mich daran, dass wir im Alltag nicht immer verbissen hinter Zielen und KPIs herlaufen sollten, sondern einfach Freude an der Arbeit und an dem, was wir tun, haben sollten. Dann kommen die Ergebnisse oft von alleine. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Wolfgang. Das war Moving Mindsets mit freundlicher Unterstützung der HDI Group, welche wir auch in ihrer Kulturtransformation begleitet haben. Ihr Gastgeber war Wolfgang Jennewein. Mein Team umfasst Jonas Halder, Theresa Rembold, Oliver Böhm und Maximilian Gutwill. Produziert und gemixt wurde diese Episode von Caroline Binder.
Das war Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein. Überall, wo es Podcasts gibt und auf jennewein.ch.
Free Audio Post-Production bei auphonic.com.